So, aktuelle Situation. Besenwagen ist fett im Matsch stecken geblieben. Hier ist 90er Jahre Techno-Musik und ungefähr 45 Belgier wippen unseren Wagen hin und her. Was aber nicht schlecht ist, weil so kommen wir hier wieder raus. Es ist wieder dieser Teil der Saison angesagt. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meiner ist Andreas Stauff. Herzlich willkommen bei Antenne Besenwagen.
Jo, bevor wir aber über den belgischen Nationalsport reden, weiß ich, ob das jetzt auch niederländischer Nationalsport irgendwie schon, können wir gleich klären, ist, wie immer noch ein bisschen was Allgemeines hier. Paul, du bist umgezogen und hast auch gleich die schönen Seiten Berlins kennengelernt. Erzähl mal.
Ja, ich wollte ja, ich bin ja aus Potsdam weggezogen, um ein bisschen mehr zu erleben, ein bisschen mehr Action in meinem Leben zu haben. Das hatte ich dann auch direkt am ersten Tag. Ich hatte das Vergnügen, dass mir quasi beim Ausräumen des Transporters in die neue Wohnung mein Rucksack entwendet wurde, vorne aus der Fahrerkabine samt iPad, MacBook, Reisepass, diverser Kreditkarten und irgendwie so gefühlt mein Leben verloren mit dem Rucksack. Weil natürlich auch auf dem Laptop irgendwie ist meine Arbeitsgrundlage, da sind alle Daten drauf von den Fahrern, einfach alles so, einfach alles, ne? Und dann war ich...
Private Pornos vielleicht noch?
Das auch noch und natürlich meine ganzen Tinder-Daten und so. Nee, und dann der krönende Abschluss war dann auch, dass natürlich der Autoschlüssel von dem LKT-Teamauto auch da drin war, das habe ich aber erst später festgestellt. Ich habe auf jeden Fall den Mietwagen zurückgebracht zur Autovermietung und habe dann dabei festgestellt, dass der Teamwagen abgeschleppt wurde. Somit stand ich dann da ohne Auto, ohne Schlüssel, nur mit ganz vielen Decken auf dem Bordstein sitzend und musste auf Philipp Weißleben warten, der mich dann abgeholt hat. Mit dem durfte ich dann 100 Kilometer in die brandenburgische Walachei fahren, um den Ersatzschlüssel vom Autohaus abzuholen, dann zurück das Auto auslösen, heute Nacht in der Wohnung schlafen, heute Morgen wieder 100 Kilometer wegfahren, das Auto wegbringen und dann wieder zurück, um heute bei Versicherungen anzurufen, Kreditinstituten und mir für sehr, sehr viel Geld ein neues MacBook zu kaufen. Ja, also war.
Aber du bist noch nicht vergewaltigt worden, oder?
Nee, noch nicht. Ich habe ja Gott sei Dank meinen Wachhund Bär hier zu Hause, aber ich habe die Tür dreifach verriegelt und einen Stuhl vorgestellt. Ja.
Wärst du besser doch mal nach Köln gezogen? Da wäre nur die Hälfte passiert.
Aber ich muss sagen, ich bin in eine gute Gegend gezogen. Das ist eigentlich so krass. Es ist, ja, keine Ahnung. Ja, shit happens, ne?
Und
gestern kam man die ganze Scheiße zusammen. Ne?
Ja, wenn du in eine Assi-Gegend ziehst, dann zählst du auch als Assi und dann bist du sicher.
Genau, ich kann das auf jeden Fall bestätigen.
Die dachten, ich bin Porsche, aber ich bin halt leider einfach nicht Porsche. Ich habe die Kohle nicht. Das heißt, ich kann mir nicht einfach ein MacBook klauen. Ich schüttel mir das nicht so aus den Armen raus.
Paul Porsche. Ja.
Paul Porsche.
Genau. PP.
Ja gut, Leute, also ja. Wenn ihr ein MacBook seht mit irgendwelchen Radsportaufklebern drauf, Paul Voss Development.
Da ist ein Besenwagenaufkleber drauf sogar.
Besenwagenaufkleber drauf. Dann kauft das billig ab und behaltet's. Gut, wer auch jetzt billig was abkauft, ist Asche des R, habe ich heute gelesen. Die scheinen nämlich von, gut, Faktor kenne ich nicht sonderlich, aber auf Eddy Merckx zu wechseln für nächste Saison. Und Andi hat die schon mal getestet, die sind gut, oder?
Also das eine Rad von denen war wirklich gar nicht so schlecht. Das war zwar nicht so ganz zeitgemäß, aber es war für so ein Fahrrad an sich nicht so schlecht.
Ein Stahlrad?
Nee, das war schon Carbon auch und so.
Seid ihr bei Quickstep gefahren, ne? Eddy Merckx.
Ja.
Die ganze Zeit, als du da warst, bist du immer mit Eddy Merckx gefahren oder gab es
das
anders?
Ja, leider.
Ja. Ja gut, aber die sind dann wieder erfolgreicher geworden, als sie auf eine andere Marke umgestiegen sind, ne? Das hat man.
Das war auch, ja. Aber es wurden auf Eddy Merckx auch schon Klassiker gewonnen, also so schlecht kann es auch nicht sein.
Aber es gibt ja so einen berühmten Klassiker, wo ein anderer berühmter Klassikerfahrer schneller bei Kofeld als der andere und man sich dann irgendwie gefragt hat, wie das denn eigentlich geht und das hing zum Teil bestimmt auch am Rad.
Wovon redest du jetzt?
Vom Flandern, Junge, als Kancho da wegfährt am Mühe von Gerritsbergen und dann in der Flachen da fährt mit und dann hinten Tombonen irgendwie noch im Rad aus den 1980ern.
Vielleicht waren es die Laufräder.
Ja, aber hat nicht Tom Bohnen als einziger noch gut bekommen? Nee, der hat als einziger einen gescheiten Rennanzug bekommen, hast du gesagt.
Ja, und der war immerhin Zweiter. Also so schlecht ist das Rad ja dann vielleicht doch nicht gewesen.
Ja, finde ich, ich finde es geil, Retro eigentlich. Mal gucken, wie das dann aussieht nächstes Jahr.
Ja, Retro, da gibt es gerade auch so einen deutschen Fahrer, der ist so ziemlich auf im Retro-Style unterwegs. Also jetzt
das
nicht
ist
so
nicht Retro, klappt. Das ist immer aktuell.
Doch, das ist schon, das ist noch älter als Retro. Nee.
Das ist halt lokal, nee,
das ist
aktuell.
Das, Staufi, das ist eigentlich, nee, das ist modern, weil das trägt man heute ja immer noch.
Ey, Arnold Schwarzenegger trägt das auch ganz viel, habe ich gerade recherchiert.
Doch, da wo dieser ostdeutsche Mensch wohnt, ist das zeitlos. Und ich kann es immer nur wieder sagen, ich finde es schade, dass er seine Herkunft nicht preisgibt.
Er hat sie aufgegeben mittlerweile.
So sehr Bayer
also,
sein möchte.
Wirklich, vielleicht hat er das
nein,
auch
du kannst
ändern
Ostdeutschen, nein,
in seinem Pass.
Basti, du kannst deinen ostdeutschen Pass nicht abgeben. Du wirst immer Ossi bleiben.
Aber nach neuesten Veröffentlichungen auf seinem Instagram-Profil ist da nicht mehr viel von übrig geblieben, auf jeden Fall. Also
im Herzen bist du immer Ossi, das geht nicht.
Richtig geiles Bild
rausgehauen. Wir kommen aus dem Erzgebirge. Mann, das geht, haben wir schon mal das Thema gehabt, das geht nicht tiefer.
Ich dachte, es wäre auf der Wiesn gewesen, aber Burgi war auf so einer Lederhosen-Hochzeit. Volle Eskalation. Volle bayerische Eskalation. Er schreibt jetzt auch in Bayerisch.
Aber ich finde, wir sollten immer einladen.
Wenn ich sowas sehe, dann stelle ich mir immer vor, wie ich so als Prinz Karneval verkleidet nach Belgien zum Klassiker angereist wäre. Irgendwie passt das nicht so ganz.
Aber er macht es ja mittlerweile jedes Rennen in der Lederhose, von daher, das ist halt Alltagskleidung für ihn und daher...
ja, das ist auch der Unterschied, ne? Tracht
wann,
ist ja eigentlich
wann ging das denn los? Haben wir da irgendwelche Infos zu? Wann ist er da hingezogen? Jetzt erst mit Bora?
Vielleicht
nee, da hat er früher...
mal gestürzt und danach fing das an?
Nee, aber da hat er früher in der Schweiz gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Bestimmt schon 6 Jahre wohnt er in Bayern oder sowas. Der hat doch eine riesen Hütte da, was ich gehört habe. Also, ja.
Der hat eine riesen Villa da.
Eine riesen Hütte, sage ich, Junge. Ich glaube, der ist sogar Nachbar von Ralf Denk. Also, der kann mich jetzt täuschen.
Und da hat er bestimmt so einen begehbaren Kleiderschrank voller Tracht drin.
Auf jeden Fall.
Ja, der hängt nur Lederhosen. Kleiderschrank voller Lederhosen, nichts weiter. Vor oben trägt er ja normal. Oben trägt er ja auch normale T-Shirts und.
Hast du als
Sachen,
Berliner jetzt auch schon eine Lederhose, Paul?
Nee, ich wohne ja in Berlin.
Ja, ich habe gehört,
Latexhose hat er.
Für so manche Clubs brauchst du deine Lederhose, wenn du dahin willst.
Ja, da brauchst du auch eine Lederhose, aber da trägst du Lederhose mit Netzhemd und auch eher schwarz als
hast du aber
braun.
Schon Netzhemd, ne?
Diese Rafa Marino Unterhemden eignen
so ein Netzhemd habe ich auch
ganz großartig für.
Fotos veröffentlichen wir dann auf Instagram.
So, jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge. Es wird vermehrt im Matsch gefahren. Cross ist in den letzten Jahren wieder so ein bisschen en vogue, auch in Deutschland, auch wenn die Leute da irgendwie nur so zum Fahren drauf abgehen, nicht so zum Gucken. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Paul ist unser Experte dafür. Nachdem er nämlich seine angehende und sehr erfolgversprechende Triathlon-Karriere beendet hat, aus den Gründen, die er nicht sagen will, hat er dann zum Crosssport gefunden und war da auch halbwegs erfolgreich. Erzähl mal, wie das passiert ist. Wie bist du zum Crossfahren gekommen?
Zum Cross bin ich gekommen. Ich bin ja, wie gesagt, im Osten aufgewachsen, im schönen Mecklenburg-Vorpommern, Rostock. Und mein erster Trainer, Peter Sager, der auch gleichzeitig der Entdecker war.
Ich wusste gar nicht, dass Sagan auch schreiben kann. Wie hat denn der Trainingspläne gemacht?
Also Peter Sager, der gute Peter Sager aus Rostock, der auch schon Gringo Greipel trainiert hat und Jan Ulrich damals auf jeden Fall.
Der hat
auch
genau, Amerika
bei dem
entdeckt,
hat man dann genossen, sowohl auf der Straße, Bahn als auch Cross zu fahren. Bahn war ich auch nicht unerfolgreich, aber Cross war ich eigentlich so von Anfang an mit am besten und bin relativ schnell auch national Spitze gewesen und dann bei Junioren auch international. Und
woran lag das? Warum warst du im Cross besser als in allem anderen?
Keine Ahnung. Fandst
du geil oder warst du so ein...
Es hat halt Spaß gemacht. Ne? Ist auch nicht mehr, also früher war das ja auch viel unkoordinierter, das Training. Ne? Du bist halt einfach im Wald gefahren, bist halt rumgehackt. Und
voll geballert.
Hast halt versucht, irgendwie so jede Kurve schneller zu fahren und es war halt geil, also Mountainbike bin ich auch gefahren, aber das fand ich halt langweilig, weil es so langsam war, ja, irgendwie du fährst irgendwie ewig langsam und Cross ist halt einfach ein Rennrad mit Stollenreifen, jetzt mal simpel gesagt, und du hast dementsprechend auch eine höhere Geschwindigkeit und du fährst eigentlich immer am Limit, was die Kurven angeht, und mittlerweile sind ja die Rennen auch viel schneller geworden, man hat irgendwie kaum noch Matschrennen, dadurch, dass es natürlich auch viel trockener wird, also die Jahreszeiten einfach trockener werden. Und früher sind sie vielmehr noch im Schlamm gefahren. Das war halt dann schon geil, wenn so eine Kurve reinrutscht und die ganze Karre rutscht so weg, aber du kontrollierst es noch. Und es kam mir bei meinen körperlichen Voraussetzungen einfach entgegen. Und ich war halt dann echt auch gut und bei Weltcups vorne und habe mir dann so mit Philipp Weisleben vor allen Dingen dann auch die Weltcups zum Teil mit ihm zusammen dominiert, immer vorne gewesen. Und habe dann auch meine Karriere beenden müssen, oder hab sie beendet, als ich dann zum Müllraum gegangen bin, nachdem ich enttäuschend zum zweiten Mal miteinander an einer schlechten Stelle einen Platten hatte bei einer WM und da jedes Mal irgendwie eine Top-Platzierung hinwerfen musste, hatte ich dann keinen Bock mehr. Und das war's dann mit meiner Cross-Karriere, aber auch heute noch fahre ich super gerne Cross. Das ist einfach so, finde ich, der geilste Sport und eigentlich auch ein Sport, der mehr Aufmerksamkeit verdient hat, weil du hast, wenn du jetzt mal so 3-4 Rennen nimmst, komprimiert auf 4 Stunden einfach, ja, 3 Rennen mit sehr hoher Qualität und sehr viel Action. Und ist eigentlich schade, dass man da in Deutschland kaum was mitbekommt, auch im Fernsehen und in den öffentlichen Medien. Aber es ist eigentlich ein ziemlich geiler Sport.
Und ja, ich kann es eigentlich jedem empfehlen. Hat man auch relativ schnell gefunden, wenn man da mal steht und sieht, wie die Belgier da drauf abgehen. Da bei Milram,
ja, ich mein,
habe ich mal gehört, das war sogar im Endeffekt der Grund, dass sie dich genommen haben, ne? Dass du auch rausgefahren bist in dem Moment.
Ja, genau. Es ist genau. Ich saß halt damals mit Dominik Klemme zusammen am Tisch und wir hatten, da hatte er allerdings noch nicht die Lavinier-Etappen gewonnen, die 2 Stück. Und zu dem Zeitpunkt waren unsere Ergebnisse gleichwertig. Wir waren beide gleich gut und ich habe da halt den Vertrag bekommen, dadurch, dass ich halt auch Cross fahre, und das war halt dann im Prinzip mein Vorteil. Man muss aber sagen, dass wahrscheinlich für Dominik danach der Gewinn der beiden Etappen bei Lavinier und dann der Vertrag bei Saxo Bank wahrscheinlich im Nachhinein auf jeden Fall die bessere Entscheidung war oder Schicksal in dem Fall. Aber es war mit einem Grund.
Gib uns noch mal einen kurzen Überblick. Du bist ja im Endeffekt auch da mit der Weltklasse gefahren, ne? Es gibt Weltcup und Super Prestige. Das kriege ich immer mit von den großen Rennen. Was ist wichtiger? Was ist was? Wann fängt das an? Wann hört das auf? So, ja. Wie läuft das?
Ja, also früher, als ich noch gefahren bin, da hat man so das Gefühl gehabt, das hat sich auch mittlerweile geändert, dass so gerade Super Prestige wichtiger ist als irgendwie ein Weltcup. Ja, und selbst eine WM wurde dann nicht so seriös genommen. Mittlerweile hat sich das radikal geändert, dass eigentlich so ein Weltcup und dann vor allem auch eine WM extrem wichtig ist. Weltcups sind keine Ahnung wie viele Läufe, müssen wir da nachher mal unseren Gast fragen, das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Und das ist halt eine Gesamtwertung, du kriegst halt bei jedem Rennen Punkte und dann, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Und bei Super Prestige weiß ich jetzt, ich glaube, da ist es genauso. Es gibt aber auch eine Rennserie in Belgien, da wird das nach Zeit entschieden, bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, letzter war es zumindest so. Da wird halt dann die Gesamtfahrzeit von allen Rennen genommen und da kannst du während der Rennen auch Bonussekunden holen bei Zwischensprints.
Wo gibt's mehr Kohle oder unterscheidet sich das nicht?
Das beim Cross ist das Besondere, dass halt bei jedem Rennen bekommen die Fahrer ein Startgeld. Also bei Weltcups, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dafür sind die Preisgelder aber höher. Aber bei Super Prestige und bei den anderen Serien, die es da so in Belgien gibt oder auch in der Schweiz, mittlerweile relativ groß die EKZ-Rennserie, bekommt man Startgeld pro Rennen und das ist dann natürlich bei den Top-Fahrern schon extrem hohe Summen. Da redet man dann so, glaube ich, von wahrscheinlich 7.000 bis 10.000 Euro. Und wenn du so ein mittelguter Fahrer bist, wie jetzt halt Philipp Walz eben damals war oder Marcel Meisen jetzt ist, dann kannst du mal so, denke ich mal, so zwischen 800 und 1.000, 1.100 rechnen pro Rennen, was dann on top kommt. Also da ist dann halt Preisgeld noch nicht drin, sondern einfach nur das Startgeld. Und das ist halt auch die Besonderheit im Cross, was es dann natürlich auch ziemlich lukrativ macht, wenn du ein guter Rennfahrer bist, weil ja, du hast dein Geld vom Team, du hast die Startgelder und in der Regel sind das ja auch alles Belgier, die haben sehr kurze Anreisewege und da kann man dann schon ganz guten Reibach machen.
Ja, das sieht immer ganz nett aus. Ich denke mir auch so, Cross-Profi zu sein, also wenn du da richtig gut bist, hast du irgendwie irgendwie viel weniger zu tun als ein Straßenprofi.
Ja, das
würde ich halt nicht so unterstreichen, aber die verdienen
das ist
auf jeden Fall auch richtig gut Kohle.
Ja.
Ich bin ja mit Philipp, also ich trainiere Philipp ja mittlerweile und ich bin auch echt, wir sind gute Freunde und ich weiß ja, durch welche Stufen er gegangen ist in seiner Karriere. Von Weltklasse bei Elite relativ schnell und dann irgendwann zum Mittelfeld und da irgendwie das Gefühl, dass man nicht mehr vorankommt. Es liegt nicht daran, dass er nicht das Talent mehr hat, aber dass einfach diese Dichte mittlerweile so hoch ist und dass so viele Faktoren da entscheidend sind, um da vorne reinzufahren. Und bei Marcel Meisen sieht man es ja auch, der wird Jahr für Jahr besser, aber jetzt halt auch nicht in Riesenschritten. Und ja, jetzt bei ihm kann man mal hoffen, dass es in 2 oder 3 Jahren das vielleicht so weit ist, dass er bei einer WM oder bei so einem Superprestigier Weltcup regelmäßig ums Podium mitfährt. Er war schon mal auf dem Podium beim Weltcup, auch beim Superprestige eventuell. Aber ja, diese Regelmäßigkeit ist da halt auch noch nicht vorhanden, weil die Belgier, ja, gerade die Belgier echt noch richtig dominierend sind. Ja. Und das ist halt schon ein richtiges Phänomen, dass ein so ein Land so einen ganzen Sport bestimmt.
Das ist krass, auf jeden Fall. Wir können jetzt eigentlich schon mal Hallo sagen. Servus, Marcel.
Guten Tag, Jungs.
Marcel Meisen. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, Fünfter ist er geworden am Wochenende.
Genau, ja.
Geil.
Wo bist du denn am Wochenende gefahren?
Am Sonntag war das erste Superprestige-Rennen von der Serie, die gerade schon angesprochen wurde. Und das war in Nordholland. Eigentlich eine Gegend, wo nicht viel los ist, aber trotzdem bei dem Rennen sind immer gut viel Zuschauer, ist immer eine gute Stimmung, ist eine geile Strecke. Und ja, da war ich jetzt am Sonntag dabei.
Wer hat gewonnen?
Ja, so ein Holländer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. ja, Mathieu van der Poel. Und,
aber das Besondere daran ist, dass er einen Tag vorher den Knöchel verstaucht, ne?
Ja.
Ja, genau. Also ich hatte das Rennen samstags auch im Fernsehen gesehen und wenn man da die Bilder gesehen hat von dem Fuß und die Kugel, die er da dran hatte, ja, das sah nicht so aus, als würde er irgendwie dieses Jahr noch Radrennen fahren. Aber bei Mathieu ist es irgendwie immer alles anders. Und ja, der fährt einfach am nächsten Tag.
Ja, dann gib uns nochmal so einen kurzen Einblick zu deiner Person und zu deiner Karriere da in diesem lustigen Sport.
Ja, also mein Vater ist früher schon gefahren und als ich dann 3 Jahre alt war, hatte ich dann auch ein kleines Fahrrad und seitdem fahre ich hier, bin ich durch den Garten gefahren und über irgendwelche Sandberge und ja, irgendwann fängt man dann mit Rennen an und dann geht es immer so weiter. Wie so eine normale Radsportkarriere eben.
Ja, so ganz normal ist es ja als Crossfahrer dann nicht, oder?
Nee, als Deutscher vielleicht nicht, aber ja, hier in Grenznähe kann man das noch gelten lassen.
Okay.
Also da tendiert man dann da gleich rüber. Also das war für dich auch immer klar? Hast du mal, ich meine, du bist da ein halbwegs ernstzunehmender Straßenfahrer, das kann man auch gleich nochmal erklären, aber das war trotzdem für dich immer klar, dass der Fokus Cross ist?
Ja, also früher bin ich auch eher schlecht auf der Straße gefahren. Ich war jetzt nicht jemand wie der Staufi, der hier in NRW reihenweise die Nachwuchsrennen gewonnen hat. Das ist erst so in der U23 eigentlich gekommen, so ein bisschen, dass ich auch wirklich auf der Straße gut fahren konnte.
Ja, die haben einfach immer die Berge gefehlt, ne? Also bergauf bist du ja echt immer ganz gut gefahren. Wer Marcel nicht kennt, der ist ein bisschen kleiner, Marcel auch, und wiegt vielleicht 60 Kilo, 63?
Nee, ach, Junge, was hast du für eine Einschätzung? Marcel,
Junge,
das stimmt doch also bei weitem nicht, oder?
Ja, so 64 würde ich sagen. Jetzt vielleicht 65,
echt?
Bin ja ein bisschen stärker geworden.
So schlecht war ich gar nicht.
Also so wenig wiegst du, siehst doch immer so speckig aus, Mann. Also echt so wenig wiegst.
Ja. Das ist meine Technik. Dass alle denken, der kann sowieso nicht. Und dann,
ja, aber
wenn es hochgeht.
Du wackelst immer so rum auf der Karre.
Paul verunglimpft.
Ja, das ist ein bisschen, um mich ein bisschen abzukühlen. Weißt du? Wenn ich so einen warmen Kopf bekomme.
Ey, krass, hätte ich nicht gedacht, dass du so leicht bist. Ne?
Ich hatte ja immer die Hoffnung, dass du noch ein bisschen mehr Richtung Straßenrennsport gehst. Du bist ja auch mal bei irgendeinem oder hast du sogar gewonnen, ne? So ein U23 Nations Cup Rennen. Da waren sonst nur Kolumbianer unter den ersten 10, oder? Und da bist du.
Ja, das war damals in Kanada. Ja, da waren so Kolumbianer, die kannte keiner. Die hießen Quintana, Atapuma, Chavez, Pantano und ja, die sind da irgendwie ganz gut gefahren. Und ja, da war ich dazwischen, aber Ja, ich hatte gute Rennen, aber jetzt wirklich, um dann besser gefahren bin ich dann erst bei der Elite, da war ich schon, ja, was ist, 25 oder so. Und ja, wie gesagt, das Thema wurde ja auch schon angesprochen. Da war ich wieder fast zu alt und war wirklich niemand interessiert. Und vielleicht auch das mit dem Crosssport, was beim Paul damals ja anscheinend den Ausschlag gegeben hat, wohl in ein Team zu kommen, ist mittlerweile überhaupt nicht mehr gern gesehen bei den großen Teams. Und so ist es nie dazu gekommen.
Okay, aber wärst du denn überhaupt gerne mal auf die Straße gegangen? Hättest du mal ausprobiert oder ist Cross eigentlich eh geiler?
Also mittlerweile bin ich froh, dass ich noch Crosser bin und Crosser geblieben bin. Aber ausprobiert hätte ich schon mal. Was heißt ausprobiert? Also jetzt fahre ich auch große Rennen. So viel hätte sich meiner Meinung nach auch nicht geändert. Ich bin jetzt auch niemand, der, glaube ich, die Tour de France fahren würde oder irgendwie sowas. Ja, probiert hätte ich es, aber ich denke, ich wäre auch schnell wieder zum Cross zurückgekehrt.
Aber ich meine, du hast jetzt ja nächstes Jahr die Chance, ne? Dann auch bei größeren Rennen. Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt schon alles offiziell ist, aber ich meine, Gerüchte gehen darum, dass dein Team Corendon, keine Ahnung, wie sie heißen so komplett?
Damit Corendon Circus.
Genau. Die wollen ja nächstes Jahr Pro Conti machen, um den Mathieu van der Poel irgendwie zu befriedigen mit seinen Straßenambitionen plus Mountainbike plus Cross. Vielleicht fängt er noch an, BMX und Trial zu machen.
Und Triathlon vielleicht auch.
Aber das ist halt, da hast du dann, ich denke mal, geh mal davon aus, dass du in dem Team bleibst. Würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so ist. Da hast du ja die Chance, die ganz großen Rennen nochmal zu fahren, ne? So wie Flandern, Roubaix eventuell. Das wird ja sicherlich das Ziel sein des Teams. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es ist ja angemeldet, das Team, also es wird auch kommen. Es sind ja schon einige größere Fahrer auch ja, verpflichtet worden, wie Lasse Norman-Hansen, Steine Wolder und auch noch ein paar andere, vornehmlich eigentlich Belgier, aber alle mit der Funktion für die Klassiker, eigentlich für Mathieu so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen eine bunte Mannschaft, aber wird auch, denke ich mal, kein klassisches PKT-Team, wie man das jetzt so kennen würde, sondern eher, ja, wir teilen uns dann so ein bisschen auf. Lasse Norman Hansen will ja auch Bahn fahren bei Olympia. Mathieu wird weiterhin Mountainbike fahren. Und wir sind halt auch immer noch ein Cross-Team, vor allem. Und ja, das wird so eine Mix-Sache. Und natürlich werden auch die ein oder anderen größeren Rennen dabei sein, aber wie da der Plan ist und wie das aussehen wird, das ist auch alles noch nicht besprochen.
Ich habe den Marcel das letzte Mal, um nochmal kurz auf dieses Straßenthema zu kommen, bei der EM gesehen, wo er eine absolut abgefahrene Attacke gefahren ist. Was hast du da eigentlich gemacht? Spitzengruppe war weg, du hast nochmal versucht hinzufahren?
Ja, ein Versuch hinzufahren war es eigentlich nicht, das war eine Idee von Roger. Roger Kluge war unser Kapitän sozusagen und er meinte, fahr hier mal los, gar nicht mit der Intention wirklich wegzufahren, um zu sehen, bei wem wir auf dem Zettel stehen, also wer uns Deutschen hinterherfährt und wie man gesehen hat, standen wir nirgendwo auf dem Zettel anscheinend, ja. Und da bin ich erstmal alleine weggefahren, aber die Gruppe war natürlich schon anderthalb Minuten weg und war gar nicht die Intention, wirklich da wegzufahren und ich war ja auch irgendwie nach zwei Minuten, nach einem Kilometer wieder eingeholt, habe mich zurückfallen lassen. Und dann war aber auch relativ schnell klar, dass in dem Rennen auch nicht mehr viel passieren wird. Dann haben die Italiener so ein hohes Tempo angeschlagen, dass eigentlich jeder nur noch irgendwo zwischen seinem Lenker und dem Rahmen hing. Und so ging es dann bis zum Ende.
Ich habe das auf jeden Fall aufmerksam verfolgt. Da hat Roger Kluge mal eine Taktik von der Bahn auf ein Straßenrennen übernommen, oder was?
War einfach mal los.
Ja, anscheinend.
Aber ja, aber ja, nicht schlecht. Also jetzt mal ohne Mist, das ist ja gar nicht doof, oder? So ein Luftballon zu starten und dann gucken, was passiert.
Ja, gut. Ja, zu dir passt das auch, Paul, klar, aber.
Schlau wäre es jetzt auch nicht gewesen.
Jetzt machen wir mal Taktikschule. Warum ist das nicht schlau? Du siehst doch dann, wer regiert und wer Interesse hat und wer irgendwie noch hilflich ist oder wer sagt, komm, das ja, ist scheißegal.
Ja, aber wenn die Attacke schon von vornherein keinen Sinn macht, dann wird auch keiner da irgendwie, der ein bisschen weiterdenken kann, hinterherfahren. Aber Taktik im Crossrennen, sowas würde mich eher interessieren jetzt, weil Straßentaktiken, die kenne
genau,
ich
genau, wir haben vorhin schon die die Frage gehört, ob ein Team überhaupt wichtig
Straßentaktik,
ist Straßentaktik, ob man da Teamtaktik fährt und sowas.
Straßentaktik kennst du alle, dann kannst du ja nächstes Jahr, wo setzt du die nächstes Jahr ein, Staufi? Erzähl mal.
Welche?
Kurz einwerfen. Ja, deine Straßentaktiken. War da nicht irgendwas? Oder darfst du darüber noch nicht reden?
Darüber darf ich noch nicht reden.
Okay. Gut, dann kommen wir zum Cross zurück, Entschuldigung.
Frage ist schon gestellt. Bringt einem Team was im Cross? Wie ist die Taktik? Hat man da, ist irgendeiner aus dem Team dann für irgendwas für jemand anderen eingeteilt oder fahren alle Hardcore für sich selber?
Also vorm Rennen wird eigentlich nichts besprochen. Ist eigentlich, ja, du fährst los und dann fährst du nur noch so schnell du kannst. Vor allem seit die beiden zwei Wunderkinder dabei sind, Wout van Aert und Mathieu van der Poel, geht's eigentlich, ja, die fahren direkt los, erste Runde, und da gibt's keine Taktik mehr. Früher, als ich Profi wurde, ja, ging's am Anfang, da hatte man mal die Chance, irgendwie mal zu attackieren am Anfang, ja, sich mal zu zeigen, mal vorne zu fahren, und irgendwann ist das Rennen halt aufgegangen und dann sind die Großen losgefahren. Das gibt's heutzutage nicht mehr, und ja, es geht eigentlich von Runde 1 nur noch Vollgas, und deswegen ist da gar nicht mehr so viel mit Taktik. Klar, irgendwann sammelt sich so eine kleine Gruppe, da muss man dann vielleicht auch nicht die ganze Zeit von vorne fahren, da muss man dann schon mal ein bisschen nachdenken oder gucken an verschiedenen Stellen, dass man da eine gute Position hat. Aber Teamtaktik gibt's eigentlich wenig. Man muss sich natürlich nicht gegenseitig hinterherfahren, aber das ist auch eigentlich schon die einzige Regel.
Ja, ich bin nie Crossrennen gefahren, leider. Ich wollte zwar immer, dann hat mein Vater damals gesagt, ich bin zu groß für Querwelt ein, und dann gab es einfach kein Fahrrad, und ich glaube, der hat einfach nur keinen Bock, noch eins zu kaufen.
Ja, aber du hast mir eben erzählt, du hast jetzt nur noch ein Crossrad, also das wäre jetzt die ideale Gelegenheit.
Ja, vielleicht starte ich ja in den nächsten zwei Monaten mal überraschend bei so einem Rennen.
Ja, also Start traue ich dir zu.
Was für ein Start?
Das war's, einen guten Start.
Das war's.
Ja, du bist so ein explosiver Typ.
Ja, also den Start würde ich auch noch hinbekommen. Aber dann kommt schon wahrscheinlich beim ersten Mal auf- und absteigen das Problem bei mir.
Der ist eigentlich überhaupt nicht also explosiv. Der ist total, überentspannt eigentlich. Training, man sieht immer so geile Sven Nice-Videos, wie die hier mit diesem Telnet-Fidea-Team trainieren und einfach alle nacheinander total geisteskrank irgendwelche Hügel hochhacken im Training, und das mehrfach. Keine Ahnung, wie Training im Cross ist schon irgendwie ein bisschen intensiver, ne, als Triathlon.
Mit dem Triathlon kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ja, ja, wir machen definitiv auch viele kurze, kleine, knackige Sachen. Man muss jetzt auch nicht jeden Tag 4 Stunden fahren im Winter. Das beschränkt sich meistens auf einen Tag, wo man mal ein längeres Training macht, und sonst ist es relativ intensiv und ja, auch viele ruhige Tage, wenn man einfach viele Rennen fährt. Also ich habe jetzt die nächsten 3 Wochen, eigentlich jede Woche 3 Rennen, also 1 in der Woche und 2 am Wochenende, und ja, dann sind nicht mehr so viele Tage übrig in der Woche.
Scheiße, wäre eigentlich genau mein Ding gewesen.
Kein Training,
nur Rennen fahren.
Oder kurzes Training.
Und einen ganzen Sommer am See.
Du sagst es, ne? Also vielleicht.
Ja, wie sieht der Sommer aus? Der Sommer ist dann deine Vorbereitung irgendwo, ne? Hast du da spezifisch jetzt, ich muss irgendwas Spezifisches hören, irgendwelche Einheiten?
Ja, man denkt dann immer, ja, man muss nur im Winter fahren, aber irgendwie fahren wir, wenn man die Crosser anguckt, irgendwie das ganze Jahr immer. Ich frage mich auch immer, wo wir mal Pause machen, aber irgendwie finde ich da nichts. Ja, wir fangen meistens im Mai an, und ja, dann geht es eigentlich bis Februar. Klar, macht man irgendwo mal ein bisschen lockerer zwischendurch. Man fährt ja auch im Sommer nicht jedes Wochenende Radrennen, aber wir haben schon so, ja, sagen wir mal 30 Renntage und dann halt 40 Rennen im Winter. Und also das Jahr ist immer gut gefüllt. Man hat eigentlich immer was zu tun.
Ja, klingt. Aber ist das nicht auch somit das Problem des Cross, dass ihr gerade im Winter, du sagst ja 30 Renntage auf der Straße, die Straßensaison ist tendenziell eher länger als die Cross-Saison, also von der Dichte vor allen Dingen, und dann die Cross-Saison habt ihr 40. Ich habe das auch mit Philipp echt oft besprochen, und das ist halt eigentlich krass, wie Philipp weiß ich immer jetzt, wie, also ihr könnt ja eigentlich nie trainieren, ne? Ihr trainiert halt im Sommer für den Winter, und dann trainiert ihr irgendwann im Dezember nochmal, irgendwie ein Grundlagentrainingslager, was bei euch, wie ich gehört habe, ja auch nicht wirklich Grundlage ist, sondern hackt ihr ja auch nur durch die Gegend, halt einfach nur länger, und dann fahrt ihr wieder irgendwie bis Februar rein, und es ist schon extrem schwer, finde ich, auch so, wenn man versucht, irgendwie ein Programm zusammenstellen fürs Training, weil du ja, wie du schon sagst, du brauchst eigentlich nur Erholung momentan, weil du kannst jetzt 3 Wochen lang, wenn du irgendwie 3 Rennen fährst, wenn du Intensitäten noch reinhämmerst, das kannst du vielleicht so ein Thunderpool kann das machen, oder auch so ein Tonarzt oder Fanart, aber ich meine, denk, bei dir wird das dann schon schwieriger, ne? Wenn du dir jetzt auch noch zwischen den Rennen richtig hart trainieren würdest, dann geht wahrscheinlich gar nichts mehr. Und das ist, finde ich, schon krass. Da baust du nicht wirklich Form auf, sondern du verlierst die also Stück für Stück dann hinten raus.
Ja, das ist schon so. Also man kann auf jeden Fall nicht irgendwie im Oktober sagen, jetzt ist Cross, jetzt fange ich mal an zu trainieren. Man muss auf jeden Fall schon gut vorbereitet mit einer guten Form dann wirklich starten. Klar, die ganz hohe Intensität, die holt man sich auch ein bisschen bei den Rennen. Also beim ersten Rennen wird man nicht so gut sein wie nach einem Monat Cross-Saison. Aber dann ist auf jeden Fall die Kunst, also das können auch nur ganz wenige, wirklich eine konstante Saison fahren, immer vorne zu fahren. Da gibt's halt verschiedene Fahrertypen. Es gibt die Fahrertypen, die halt so eine konstante Saison fahren, und es gibt die, die wirklich sich on point vorbereiten können, die halt immer so auf und ab fahren und dann, wenn es wirklich wichtig ist oder wenn sie wollen, dann wirklich mit Top-Form am Start stehen. Wie bei einer WM zum Beispiel oder bei irgendwelchen anderen Highlights, Rennen, die ihnen liegen. Ich habe es bisher auch noch nicht wirklich oft hinbekommen, lange Zeit gut zu sein, aber habe immer so meine Phasen von ein paar Wochen während der Saison, und wenn ich da dann genug gute Rennen fahre, dann ist das meistens auch schon ausreichend, dass ich nach der Saison sagen kann, ja, das war eine gute Saison oder ich bin zufrieden oder sowas.
Hast du ein Highlight? Hast du ein Lieblingsrennen?
Also Lieblingsrennen sind eigentlich immer die Rennen, wo man gut fährt, aber das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Also mal fährt man hier gut, mal da. Aber an sich am liebsten habe ich wirklich echt so die Schlammrennen im Regen, wo es hoch und runter geht, so wo man danach ja aussieht, weiß ich nicht, als wäre man in ein Schlammloch gefallen. Das sind irgendwie immer noch so die echten Crossrennen, finde ich. Sowas wie Overreise.
Die gibt's ja auch immer seltener, ne?
Da ist der Fossi auch früher mal gefahren. Und das sind so, gibt so ein paar Rennen, ja, so wirklich so die Klassiker, und wenn es dann da regnet, da sind die schon relativ interessant.
Und wo aber ist die beste Stimmung?
Halt kaum noch.
Ja, das,
die beste
das
Stimmung.
Ist die Klimaerwärmung, Fossi.
Die beste Stimmung, ja, also es gibt so ein paar Rennen, wo wirklich, wo man das Gefühl hat, wenn da schlechtes Wetter ist, wo man eigentlich denkt, ja, jetzt kommen die Leute nicht, da kommen umso mehr Leute, weil es da wirklich Spektakel gibt. Ist zum Beispiel ein super Prestige-Rennen in Gavre. Wenn man Cross guckt und weiß, einem sagt der Name jetzt nichts, wenn man die Abfahrt, die bekannte Abfahrt in Gavre sieht, die erkennt man direkt wieder.
Das ist ja den Sand runter, ne?
In zwei Wochen ist Koppenberg Cross. Da fahren wir halt dann 10-mal den Berg hoch und nicht so wie der Staufi früher bei der Flandern-Rundfahrt nur einmal. Das sind auf jeden Fall immer auch gut Leute da, und ist halt einfach in Flandern, wo das mit dem Radfahren wirklich lebt. Und
sag mal, wo wir hinkommen sollen. Wir kommen zu irgendeinem.
Ja.
Gib jetzt mal einen Tipp.
Da, wo du dann auch gut fährst.
Ja, genau.
Ja, wo ich gut fahre.
Muss nicht gut fahren, also, aber muss auf jeden Fall.
Tipp ist auf jeden Fall auch das Rennen in Zonhoven. Das gibt es noch nicht so lange, aber da fährt man in das bekannte Sandloch rein, und da ist schon eine krasse Atmosphäre, wenn man da reinfährt als Fahrer, aber auch als Zuschauer, wenn man da steht. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, ist auch nicht so weit weg von Deutschland. Aber ansonsten, ja, die Klassiker, wie ich gesagt habe, Overreise, Koppenberg, Gavre, da gibt es schon ein paar schöne Wochenenden, wo man sich was gucken kann. Und ein anderer Tipp wäre auf jeden Fall das Nachtcross in Diegem, das ist in Brüssel, ist nach Weihnachten, und ist halt abends im Dunkeln, und da ist auch immer eine mega Stimmung. Das ist eigentlich so eins mit meiner Lieblingsrennen.
Das ist auch der große Unterschied, ne? Also die Stimmung bei den Rennen in Belgien und in Deutschland zum Beispiel, oder vielleicht auch irgendwo in Tschechien oder in den USA oder wo es noch so Weltcup-Rennen gibt hier im Cross. Da ist doch eigentlich, die gehen doch alle nur zum Saufen hin, oder?
Ein großer Teil, ja. Also da gibt es immer ein großes Festzelt. Und wenn man da auch im Rennen vorbeifährt, da sind auch Leute, die gar nicht das Rennen sich angucken, sondern in dem Zelt stehen. Und ich kann da noch eine kleine Anekdote erzählen. Da war ich noch U23-Fahrer. Da standen wir in Lohnaut. Das ist eins von den ganz großen Rennen, von den Klassikern. Und standen gegenüber vom Festzelt, und da kamen drei Jungs raus in Lackschuhen und mit Hemd durch den Matsch gestolpert. Und um 3:01 und guckten fragend drüber, aus welcher Richtung denn jetzt die Fahrer kommen würden. Also ja, die waren auf jeden Fall schon gut angeschossen und haben gedacht, vielleicht gucken wir doch mal ein bisschen. Und ja, als wir nachher durchs Zelt gelaufen sind, ja, kann man, ich weiß nicht, ob man das Zelt nennen kann, da war halt überdacht, aber unten war so 30 Zentimeter tiefer Matsch und da lagen auch die ein oder anderen Personen wirklich ja im Matsch und haben sich nicht mehr wirklich bewegt, aber wenn es gemütlich ist, dann dann geht das schon.
Ja, das ist Belgien, ne? Wie man sich das so
vorstellt. Man kann sich das nicht vorstellen, aber es sind 20.000, 30.000 Leute auf so einem Acker dann an so einem Sonntag. Super geil.
Genau.
Und Technomusik.
Die flügen den einmal um.
Ja. Ey, das wollte ich auch noch sagen. Du hast bestimmt musiktechnisch bist du auf jeden Fall komplett versaut. Da läuft ja nur Scheiße. Nur, wenn man von hier mit dem Auto Richtung Aachen fährt, kriegt man so ab Düren irgendwann Fantasy Dance FM.
Und das ist super.
So, das ist so Crossmusik. Also ist geil, kann man sich mal geben. Aber du musst dir das halt echt jedes Wochenende dann geben, ne?
Ja, so viel bekommt man nicht davon mit, aber man hört immer schon mal so beim Strecke angucken, wenn man am Zelt vorbeifährt, denkt man, das Lied kenne ich doch. Das kenne ich doch. Und dann kommt man näher und dann hört man aber holländischen Gesang und das ist dann irgendwas umgedichtetes, ja, deutscher Schlager auf Holländisch gesungen. Und also eigene Lieder weiß ich gar nicht, ob die haben. Ist alles deutsch, alles geklaut von uns.
Jo, wir hatten ein paar Fragen zum Material beim Cross. Mal wieder irgendwas Ernstes. Was gab's da so für Neuerungen in letzter Zeit? Also, keine Ahnung, so ein Riesenthema ist immer Schlauchreifen, ne? Auf der Straße. Keine Ahnung vom Cross, aber ich denke mir immer, ihr fahrt auf jeden Fall Schlauchreifen. Ist das richtig?
Wir fahren nur Schlauchreifen. Also, ich glaube, schon immer, und das ist bisher auch immer so gewesen. Und ich sehe auch nicht direkt eine Veränderung. Es kommt immer mehr mit Tubeless, aber bei den Profis ist bisher kein Thema eigentlich. Ja, und Neuerungen, also kann mich eigentlich fast an keine Neuerungen erinnern. Die größte sind halt die Disc Brakes, die jetzt gekommen sind. Ja, das war's eigentlich schon.
Cross ist klassisch, bleibt konservativ, klassisch. Super.
Genau. Einige fahren mit Motor, aber gut.
Ja, okay, yeah. Come on. Das ist okay. Paul meinte so, man kann euch auf jeden Fall so an das Rand des Wahnsinns bringen, wenn man nach Reifendruck vorm Rennen fragt.
Ja, Reifendruck, das ist immer so eine Frage. Also da kann man sich verrückt machen. Ich bin dann meistens irgendwann, wo ich einfach sage, ja komm, ich mache jetzt das rein und dann fahre ich einfach. Genauso wie mit der Profilwahl. Wenn man dann zu viel drüber nachdenkt, dann wird man irgendwann irre. Und man kann im Rennen, wenn man sich schlecht fühlt, auch immer noch mal wechseln. Deswegen, ja, man muss sich vor allem aufs Treten konzentrieren. Also das ist immer noch das Wichtigste, leider.
Ist ja gar nicht so wichtig zu lenken und abzuspringen und so. Das Treten ist dann wirklich noch mal so wichtig beim Cross, ja?
Ja, also generell gesehen, also ist das natürlich schon sehr wichtig. Aber auf dem Niveau, wo ich dann fahre, kann also jeder mit dem Fahrrad fahren, kann auch jeder lenken eigentlich. Und dann kommt es vor allem aufs Treten an. Also das war bisher immer das Problem bei mir mit dem Treten. Mit dem Lenken ging es eigentlich ganz gut.
Das wäre vielleicht mal noch so eine Idee für so ein Show-Cross-Rennen, so mal ein paar Straßenfahrer einzuladen, die dann gegen Crossfahrer fahren müssen. Ich glaube, da wird es auch gut was zu lachen geben.
Aber dann mit Football-Ausrüstung. So Schoner.
Also man kann sich das, glaube ich, schlecht vorstellen, wie gut so Crossfahrer überhaupt Fahrrad fahren können. Das war schon immer beeindruckend.
Ja, man könnte auch der Tour de Noise könnte man ja mal ein paar Balken oder so auf die Straße legen. Finde ich auch mal interessant eigentlich.
Ja, das würde, glaube ich, nicht so gut ausgehen, weil unter den Straßenfahrern sind ja wirklich erstaunlich viele dabei, die kein Fahrrad fahren können. Also das ist ja schon mal ein grundlegender Unterschied zwischen Cross und Straße. Also im Cross können alle Fahrrad fahren, nur unterschiedlich schnell. Und im Straßenradsport ist es genau andersrum.
Man konnte das dieses Jahr auch bei hier Marcells Teamkollegen Mathieu van der Poel an zwei sehr lustigen Gelegenheiten beobachten. Einmal als er niederländischer Straßenmeister geworden ist, wo er im Sprint den vor ihm Fahrenden, er an Position 2, einfach im Sprint wegschob mit einer Hand und dann an ihm vorbeifuhr.
Das ist aber nicht erlaubt. Ne?
Bei der Norwegen-Rundfahrt war dann nochmal so eine Situation, wo ich schon dachte, er wäre eingebaut, dann hat er da aber sich irgendwie durchgeboxt und dann natürlich auch gewonnen.
Ich hatte mal so ein Erlebnis mit Marcel tatsächlich. Das war aber nicht im Rennen, sondern vor dem Rennen. Wir waren mal Teamkollegen und dann sind wir zu einer Einschreibekontrolle gefahren. Und da ist das ganze Team halt um so einen Blumenkasten rumgefahren und Marcel ist dann einfach mit Adiletten über diesen Blumenkasten gesprungen. Und der war so in Kniehöhe. Also das war dann schon...
ich dachte, er hätte dich weggeschoben von der Einschreibekontrolle, um vor die einzuschreiben. Bei welchem Team seid ihr da gefahren?
Ja, ich erinnere mich.
Das war
gut. Ich bin aber nicht so lange mitgefahren. Das war ein Windkartenrennen. Da habe ich mich irgendwie weggepustet.
Ja, das war damals noch bei Kuota Inneland.
Über Windspringen ist halt schwierig.
Das war ein gutes Jahr auf jeden Fall. Ja, wenn nicht das lustigste Jahr in meiner Karriere auf jeden Fall. Da hast du auch einen guten Teil zu beigetragen.
Das lustigste Jahr in der Karriere, das ist gut. Da war Moni auch dabei?
Ja, Moni war auch dabei.
Am Start, ja.
Hast du noch irgendwelche lustigen Belgier-Geschichten? Ist mal irgendjemand besoffen auf die Strecke gefallen und die Fahrer sind drüber gefahren oder irgend sowas? Da muss doch, also muss doch dauernd eskalieren da drüben beim Rennen, oder? Ist es dann wirklich so, ist es so professionell, dass ihr so abgeschirmt seid, dass ihr diesen ganzen Quatsch nicht mitbekommt?
Also mittlerweile geht's echt. Also früher war es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Wo es manchmal noch wirklich ein bisschen grenzwertig ist, ist halt bei der WM, wenn dann wirklich wieder diese Ländersache kommt, dass Holländer gegen Belgier und so. Also ich weiß noch, bei der WM in Zolder, da war Lars van der Haar dann alleine vorne. Da flogen dann auch die Bierbecher aus allen Richtungen.
Ach, stimmt, ja. Aber das gut, gibt's ja auch noch dieses
Lars. Das gehört dann irgendwie auch dazu. Manchmal habe ich auch manchmal das Gefühl, dass wir so ein bisschen Gladiatoren sind, die da irgendwie durch so ein Stadion fahren und eigentlich nur zur Bespaßung, zur Bespaßung dienen. Aber an sich ist es ja ein ganz geiler Job dann.
Es gibt auch dieses Lars van der Haar Karate-Kick-Video. Wo irgendein Zuschauer ihm in einer Runde irgendwas an den Kopf wirft, ihn beleidigt. In der nächsten Runde fährt er so vorbei, klickt aus und tritt nach ihm während dem Fahren. Aber ja, können wir alle mal auf YouTube nachschauen. Das ist lustig.
Ich habe noch eine Frage zu in deinem Material sogar. Was soll denn eigentlich dieser Knick da in dem Rahmen?
Ja, das weil ich so klein bin.
Also,
nee, Quatsch, das ist...
sonst kommt das nicht hin mit der Sattelhöhe, oder was?
Sonst hätte mein Sattel aufs Ohrrohr kleben müssen. Nee, das ist soll eine Tragehilfe sein. Wenn man das Rad schultert, dann merkt man auch wirklich, wie das der Rahmen da in dem Knick auf der Schulter liegt. Also, ob es jetzt nötig ist, muss jeder selber wissen, aber ich finde, man spürt es und das Canyon an sich ist sicherlich kein schlechtes Rad und ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum letzten Jahr, als ich noch auf dem italienischen Rad gefahren bin. Ich bin zufrieden mit meinem neuen Rad.
Ja, jetzt haben wir ja schon festgestellt, in Belgien ist natürlich Crosssport Volksfest und keine Ahnung, ein Riesenspektakel einfach insgesamt, auch sportlich. In Niederlanden ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Dann gibt es ja noch eine Rennserie mittlerweile in den USA, die, glaube ich, auch ganz gut läuft. Dann gibt es einen Deutschland-Cup, den kann man womit vergleichen? So Super Prestige oder sowas? Nur halt in Deutschland?
Ja, das ist schwierig. Vielleicht will der Paul da was zu sagen. Der ist, glaube ich, schon bei mehr Deutschland-Cup-Rennen gewesen als ich.
Ja.
Weil es hier nicht so viele gibt in meiner Gegend. Und durch die Grenzen nach Belgien bin ich halt mein ganzes Leben in Belgien gefahren und habe mich nie wirklich mit dem Deutschlandcup beschäftigt und bin auch nie darauf gefahren und habe den logischerweise auch nie gewonnen.
Ist aber auch eher uninteressant dann für einen Cross-Profi, sag ich mal.
Dafür hat er ein paar Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Für mich ist er eher uninteressant, ja. Also vor allem auch, ist auch, glaube ich, schwierig in Deutschland, durch das ein Land so groß ist, gibt es eh schon wenig Fahrer und die teilen sich dann auch noch in Norden, Osten und Süden auf und im Westen gibt es gar nicht so viele Rennen, zumindest Deutschlandcup-Rennen. Und so wird es halt nochmal dünner vom Teilnehmerfeld. Ich wurde auch schon oft gefragt, was man verbessern könnte oder was man machen könnte, aber so wirklich eine Idee habe ich da auch nicht. Ich weiß noch, dass ich als Jugendfahrer, da habe ich vor kurzem noch bei der EM mit John Degenkolb drüber gesprochen, wie wir zusammen eine Jugend-DM gefahren sind. Und da waren auch, ich weiß nicht, wie viele Starter, also wirklich ein riesen Starterfeld. Und heutzutage hat man es einfach nicht mehr. Sind, weiß ich nicht, stehen noch 20 Mann am Start in manchen Klassen oder noch weniger. Was ja auf der Straße leider auch so ist. Als Staufi und ich hier noch gefahren sind, Rundstreckenrennen jedes Wochenende, da gab es 2, 3, 4 Rennen jeden Tag und oder jeden Sonntag. Und ja, überall riesen Starterfelder und jetzt gibt es noch ein Rennen ab und zu und ja, da stehen, weiß ich nicht, 10 Junioren am Start und das ist einfach der Trend und ja, was man da machen kann, weiß ich leider auch nicht wirklich.
Es gibt ja so eine Sache, die jetzt irgendwie so ein bisschen mehr im Kommen ist und zwar durch diesen Gravel-Trend, vermute ich mal, haben relativ viele Leute, die ich kenne, auch ein Crossrad mittlerweile oder halt so ein Gravel-Bike, kannst ja auch mit auf einem Cross, auf einer Crossstrecke fahren. Und es gibt ja jetzt auch schon hier, wo du sagtest, in NRW oder in Westdeutschland gibt es keine Crossrennen vom Deutschlandcup, aber es gibt jetzt einen eigenen Crosscup für NRW. Und da fahren jetzt, also da ist auch immer ein Jedermann-Rennen mit dabei, glaube ich. Und da
das ist sehr beliebt.
Die haben 6 Termine jetzt über den Winter und ist, glaube ich, ganz gut, wird das angenommen und wird schon wieder langsam so ein Trend, habe ich das Gefühl.
Ja, also ich denke auch drüber nach, dass wir sollten einfach neben dem Oberlauch-Sprint dann auch noch einen Besenwagen-Cross andenken für den Winter 19/20. Und zwar mit belgischen Verhältnissen dann. Mindestens 15.000 Leute.
Ja, das müsste sowieso, also das wäre jetzt mein Vorschlag für so eine Cross-Reform. Man sollte halt immer so eine Party dazu machen.
Auf jeden Fall.
Weil gesoffen wird immer, also. Ja. Wenn man schon nicht so gute Fahrer dann am Start hat, dann könnte man wenigstens eine gute Party dazu darum herum veranstalten.
Helene Fischer einladen.
Ja, wenn du Alexander dann auch startest, ne, dann kriegt man das bestimmt organisiert.
Ist das auch schon ein, ist das jetzt auch schon ein Musiktipp oder was? Helene Fischer.
Nee.
Was gibt's denn so von den Kollegen? Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man so viele Fahrer kennt. Ich kenne wirklich jetzt eigentlich nur noch Van der Art oder
Van der Poel.
Ja gut, Van der Poel ist ein Teamkollege, kann er bestimmt was erzählen.
Ja, aber wen gibt's denn da noch so, oder nerven die zwei eigentlich, dass sie so gut sind, dass so, wenn man eigentlich weiß, man hat gar keine Chance mehr?
Ich habe mich da so ein bisschen mit abgefunden eigentlich, also
in die Akzeptanz.
Ich bin so nie für den ersten Platz gefahren, deswegen war mir eigentlich immer relativ egal, wer da gewinnt. Ja, schon, wenn sie so losfahren von Anfang an, dann denkt man schon so, ja, und auch, ich finde auch so ein bisschen, wenn ich jetzt die Crossrennen später dann nochmal gucke zu Hause, dass es auch so ein bisschen langweilig ist manchmal, aber dass früher ein bisschen mehr Spannung drin war. Aber ja, die beiden dominieren halt und naja, Mathieu bringt natürlich auch, oder beide bringen auch, vor allem wenn es wenn sie beide einen guten Tag haben und es ein Duell gibt, dann gibt es natürlich auch richtig Spektakel. Da gibt es ja viele Videos, wo die beiden sich wirklich duellieren und ja, das ist sicherlich nicht schlecht für den Sport, auf jeden Fall. Ja, wenn die beiden weg wären, wäre es auf jeden Fall ein Verlust, wenn die beide auf die Straße gehen.
Ja gut, Van der Poel muss ja erstmal weiterfahren, weil er nicht Weltmeister wird.
War der noch nie Crossweltmeister?
Weiß nicht, war es einmal?
Doch, ich glaube, der jüngste Crossweltmeister der Geschichte sogar.
Und danach
einmal
aber nur noch
Crossweltmeister geworden.
Fanart.
Ja, aber das Krasse ist ja bei dem echt, der gewinnt ja irgendwie seit 2 oder 3 Jahren irgendwie alle Rennen, also gefühlt alle Rennen. Und dann bei dem einen Rennen im Jahr fährt er davon Art irgendwie immer besser als er, ne? Und das ist dann gerade die WM, das ist schon, finde ich schon heftig.
Ja, es ist ein bisschen auch, was ich eben angesprochen habe, Van Aert ist dann auch echt einer, der dann sich auf den Punkt vorbereiten kann, im Kopf, genauso wie trainingstechnisch. Ja, und Mathieu hat dann vielleicht wirklich auch den Druck der ganzen Saison, dass er quasi gewinnen muss. Zumindest war es jetzt in Falkenburg so. Ja, dass er gewinnen muss und Van Aert hat quasi nichts zu verlieren, war sowieso immer Zweiter das ganze Jahr. Deswegen ja, hatten die so ein bisschen eine andere Ausgangsposition. Wobei man auch sagen muss, letztes Jahr zum Beispiel, also die Saison davor, 2017, die Cross-WM, hat Mathieu viel Pech gehabt, hat er 4-mal platt gefahren und meiner Einschätzung nach wäre er da auf jeden Fall Weltmeister geworden.
Ja, das war auch so.
Deswegen, ja, man darf immer nicht nur auf sich nachher das Ergebnis angucken und dann urteilen. Also da ist immer, ja, gerade beim Cross muss man auch oft ein bisschen Glück haben. Ja, materialtechnisch, genauso wie mit dem Wetter oder was einem am besten liegt dann.
Wer ist denn in dem ganzen Zirkus so der Coolste für dich? Wen magst du am liebsten? Muss auch kein Deutscher jetzt sein. Gibt eh keine mehr.
Also coole Typen gibt es eigentlich viele im Cross. Also ja, es gibt ein paar Amerikaner, die wirklich nett sind, cool sind, auch wenn man die nicht kennt und man geht zu denen hin. Die sind super drauf, die reden mit dir. Es gibt ja sicherlich auch ein paar nervige Jungs, aber ja, mit den meisten kommt man eigentlich gut klar. Wobei das nach dem Startschuss eigentlich ja alles ausgeblendet wird und da fährt irgendwie jeder jeden um. Da ist immer ein ganz guter Kampf, den man vielleicht auch nicht immer so sieht, gerade wenn dann nur noch die Spitze gezeigt wird, die ganzen Kämpfe, die hinten passieren, oder was heißt hinten, um Platz 5 bis 10, da ist einfach die Dichte viel größer geworden als noch vor ein paar Jahren. Also man kann wirklich am Samstag 15. werden und einen Tag später wird der 15. war, wird 5. oder 4. Weil einfach die Dichte da so eng geworden ist. Ja, und das wurde ja letztes Jahr auch schon gesagt, wo die beiden mal keine Rennen gefahren sind, ein Wochenende, dass bei den Rennen wirklich, dass es mit die spannendsten Rennen der Saison waren, wo dann wirklich mal die Jungs, die sonst um Platz 3 fahren, dann um Platz 1 gefahren sind. Und da ist natürlich dann auch die Kunst, wenn dann so eine Chance sich mal bietet, die dann auch zu benutzen eigentlich, also um dann auch vielleicht mal zu gewinnen.
Ja, mach das mal.
Ja, ich plane es mal ein.
Okay,
mal.
Sehr gut. Gut, dass ich dir den Tipp gegeben habe.
Wen gibt es denn sonst noch so in Deutschland jetzt? Früher war es ja immer du und Philipp Walse. Fährt Walse dieses Jahr noch Cross, Fossi?
Nee, der fährt definitiv kein Cross.
Nee?
Nee. Also zu 100%, ja.
Und dann gibt es dann noch im Elite-Bereich, gibt es dann überhaupt noch einen Deutschen?
Ja, klar,
gibt es ja Sascha gibt es noch, Sascha Weber.
Oder? Ja, Ralle, aber der Ralle fährt ja auch, ich glaube, der ist im Mountainbike ungefähr besser als im Cross, oder? Jupp, was denkst du?
Ja, der fährt vor allem im Mountainbike-Team und deswegen muss er auch viel Mountainbike fahren den ganzen Sommer und dann, wenn die Cross-Saison dann losgeht und ihm geht ein bisschen die Puste aus, ja, dann kann man einfach nicht jetzt noch einen ganzen Winter dranhängen. Vor allem, wenn dann das Team selber nicht wirklich interessiert daran ist und er es eigentlich nur für sich macht, weil es seine erste Liebe ist so ein bisschen. Deswegen wird er, glaube ich, diese Saison das auch reduzieren und auch nicht mehr so professionell machen wie die letzten Jahre.
Kriegst du da was mit vom Nachwuchs? Wie sieht's da aus?
Ah, das sieht's, glaube ich, nicht gut aus. Der Fossi hat sich damit ein bisschen beschäftigt. Es gibt immer wieder welche. Wie bitte?
Da bin ich gegenteiliger Meinung, dass da nichts ist. Ja.
Es gibt einen Junior, der auf jeden Fall, ja, ist eine mega gute WM gefahren. Mit, ja, ob das die optimale Vorbereitung war, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall Vierter geworden bei einer WM und da sieht man auf der Strecke, die super schwer war in Falkenburg, dass er super stark ist. Und ich habe jetzt von seinem Teamchef gehört, dass er wirklich auch in Zukunft sich nicht bequatschen lassen will, ja, vom BDR oder von anderen Mannschaften oder was, dass er auf die Straße kommt, sondern wirklich Cross fahren will und hat die WM abgesagt jetzt dieses Jahr, die Straßen-WM, um wirklich sich auf die Cross vorzubereiten und wird jetzt auch nächste Woche in Bern in die Weltcup-Saison starten.
Wie heißt denn der Junge?
Ja, da bin ich mal gespannt, was wir machen. Das ist der Tom Lindner.
Wo kommt der her?
Genau, und dann gibt's noch aus Sachsen kommt der. Aus Chemnitz oder Chemnitz?
Sachsen, Paule.
Die Gegend da irgendwie. Ist auf jeden Fall ein Sachse. aber da gibt's auch noch einen Marco. Junge. Da gibt's auch noch einen Marco Brenner. Der ist aber Jugend. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile schon Junior jetzt ist. Das habe ich jetzt gerade gar nicht im Blick, aber es gibt so im Jugendbereich und ich glaube, da kommt schon ein bisschen was hoch. Also ich glaube, müssen wir wahrscheinlich jetzt noch so 4 Jahre warten, bis dann in der U23 Elite was Gescheites ankommt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da auf jeden Fall unten, oder der bellt der Bär, dass da unten rum wieder was kommt und klar, jetzt
momentan in U23.
Ja, wenn die denn auch richtig gefördert, ich meine, die müssen auch Rennen fahren im Endeffekt. Gibt es dann in den belgischen Crossrennen auch vorher Jugendrennen?
Ja klar, da gibt es Nibelungen, heißen die, ne? Oder wie sagt man es richtig, Jupp?
Niveling. Das ist quasi Niveling. U17.
Genau.
Wenn man das übersetzen will, sind es die Neulinge. Aber,
ja.
Genau. Und die werden, also da drüben sind das schon richtig wichtige Rennen. So der Sohn von dem Nice hat ja relativ viele gewonnen letztes Jahr. Genau, die letzten Jahre. Und also jetzt in Deutschland ist die Förderung natürlich nicht so da. Wir haben, Philipp und ich haben auch versucht, mit dem BDR eine Kooperation zu machen, dass wir die Weltcup-Rennen und die WM vorbereiten für die und mit einem Konzept, was wir eigentlich auch ziemlich für gut halten. Aber leider hängt der BDR sich da auch vielleicht nicht so rein, wie man es machen könnte. Und demzufolge haben die unsere Vorschläge nicht angenommen und oder sich auch nicht mehr drauf gemeldet, was schade ist. Aber in Deutschland wird es an sich nicht gefördert. Das ist, hängt immer ab von den Eltern dann, wie es bei Jupp halt auch der Fall war mit seinem Vater, der mit ihm dann halt drüber gefahren ist. Aber wenn du jetzt nicht irgendwie Eltern hast oder einen Verein, der überambitioniert ist, dann kannst du es eigentlich knicken, weil nur durch die Rennen zu Hause, durch die Deutschlandcup-Rennen oder was auch immer für regionale Rennen du hast, wirst du nicht besser. Du brauchst die internationale Konkurrenz und den Vergleich. Weil die allein, ich meine, das kann Jupp bestimmt bestätigen, allein wie die in die Kurve fahren und aus der Kurve heraus, selbst wenn du auf der Geraden das gleiche leisten kannst wie die, ist allein die Technik so ein Riesenunterschied. Da verlierst du halt dann irgendwie pro Runde mal eine halbe Minute, ja, und das kannst du halt einfach auch dann irgendwann auf der Geraden nicht mehr aufholen.
Wir haben bei dieser Cross für Dummies Erklärung am Anfang eigentlich ein bisschen vergessen, so ein Crossrennen überhaupt zu beschreiben. Das sind nämlich mehrere Runden. So und so viel Kilometer, kann Marcel vielleicht noch was dazu sagen. Und dann ist der Modus immer eine Stunde. Eine Stunde Vollgas und dann irgendwann Glocke, letzte Runde und wer als erster da ist. Wie lang sind die Runden ungefähr? Wie viele Runden muss man fahren?
Bei den großen Rennen sollten die Runden zwischen 2,5 und 3,5 Kilometer sein. Dann kommt es natürlich drauf an. Also jetzt, wenn es jetzt geregnet hat auf einer Strecke, einer Wiesenstrecke, dann wird sie natürlich super schwer. Dann fährt man vielleicht nur noch, 17, 18 km/h Durchschnitt. Und wenn es super trocken ist, dann fährt man über 30. Also dann geht halt die Rundenzahl hoch. Jetzt Sonntag sind wir auch, glaube ich, 11 Runden gefahren, was relativ viel ist. Ansonsten würde ich sagen, sind es so zwischen 8 und 10 Runden eigentlich, die gefahren werden. Aber das wird dann nach einer oder zwei Runden wird halt gesehen, wie die Rundenzeit ist und wird hochgerechnet und die Rundenzahl festgelegt. Und dann kommen wir meistens knapp über einer Stunde raus. Die Weltcuprennen sollten immer deutlich über einer Stunde sein. Und dann fährt man so lange, bis man irgendwann aufhören darf.
Ich war ja mal Teamkollege von Zdeněk Stieber und der hat mir dann erzählt, dass die Durchschnittsherzfrequenz da auch so mega krass ist. Ne? Also echt so im absoluten, in der roten Zone. Und was fährt man da eigentlich so für Wattleistung? Da habe ich gar keine Ahnung von. Ne?
Ja, die Wattleistung ist gar nicht so krass. Also ich bin jetzt auch noch nicht oft mit einem Powermeter Crossrennen gefahren. Aber auch wenn man mit einem Powermeter durch den Wald fährt im Training, das ist seine Schwellenwattleistung kriegt man so eigentlich nicht hin. Einfach weil man einfach die ganzen, das ganze Abbremsen hat. Aber das Krasse daran sind halt die Beschleunigung. Also immer wieder, 700-800 Watt und dann wieder null und dann wieder beschleunigen. Gerade bei schnellen Rennen, sind die Spitzen natürlich umso höher und umso öfter. Wenn die Strecke natürlich schwieriger wird und matschiger und tiefer, dann wird das Ganze langsamer und kommt mehr auf Kraft an. Beeindruckende Wattleistung hat man eigentlich nicht auf dem SRM stehen nach dem Crossrennen, aber wie gesagt, die Herzfrequenz zeigt ganz gut, wie anstrengend das ist. Die geht eigentlich dann gar nicht mehr runter und ist eigentlich konstant im roten Bereich oben. Und so hat man dann eine Stunde eigentlich wie ein Prolog auf der Straße, als würde man einen Prolog irgendwie dann 10-mal hintereinander fahren.
Und davon dann 40 Stück im Winter.
Genau. Aber ist ja nur eine Stunde.
Machen wir Tipps, oder? Haben wir noch was? Außer er hat uns eigentlich noch nicht so den nervigsten Typen gesagt und warum.
ja.
Komm mal raus.
Den machen wir noch.
Ist vielleicht gar nicht so ein Typ, sondern mehr so ganze Teams manchmal. Also wenn man sich da ein bisschen Instagram anguckt, also ich glaube, unser Team ist relativ ruhig auf Instagram. Die machen ab und zu mal was, also von den Fahrern her. Und dann gibt's andere, die bilden dich den ganzen Tag zu.
Ja, geil, abonniere ja. ich.
Ob mal alles drauf steht, ja, das muss jeder selber wissen. Also ich folge den meisten Crossfahrern nicht.
Namen bitte.
Ja.
Wir hören keine Belgier zu.
Nee, wie gesagt, ich folge denen ja nicht. Vielleicht wollt ihr euch den Gosse van der Meer mal angucken. Der ist ein ganz spezieller Typ. Der hat Gosse van der Meer. Er hat einen ganz interessanten Bart und ja, der hat eigentlich auch nur ein Hobby und das ist Vloggen. Aber manchmal ist er ganz lustig, aber manchmal eben auch nicht. Kann man sich mal angucken. Was, kann man ach, aber auch lassen.
Vloggen, jetzt habe ich es verstanden. Ich bin auch zu alt.
Ja, dann können wir das ja direkt auch als dein Instagram-Tipp oder Social-Media-Tipp, wie wir es jetzt neuerdings nennen.
Du darfst aber noch einen sagen, wenn du was cool findest.
Ja, da habe ich noch einen besseren. Tanzen versus Pizza. Also wer auf Pizza steht, ja jeder drauf. Also wenn man die Bilder sieht, dann ist auf jeden Fall, ja, ist fast so gut wie Frauen anzugucken auf Instagram.
Das sind wirklich nur Pizzabilder.
Ja, ja, ja. Aber ist nicht schlecht. Also da
ist nicht schlecht.
Kriegt man Hunger.
Geil, sind nicht nur Pizzen.
Ja, das ist schon mal ein ganz geiler Tipp auf jeden Fall. Ich würde dann, wie den eben schon erwähnten NRW Cross Cup als Instagram-Tipp nehmen. Da gibt es, wie gesagt, ich glaube, 2 Rennen waren jetzt schon. Dann kommen jetzt noch 4 bis Ende des Jahres. Ja, kann sich ja jeder mal angucken und wer Bock hat, kann ja auch mitfahren da. Wie gesagt, da darf, glaube ich, jeder, der sich frühzeitig anmeldet.
Und ein Grosser hat.
Gegen Staufi, ne?
Nee, ich kann nicht absteigen und so.
Also gerade war hier noch die Frage...
Den springst du halt.
Ja, ja.
Lässt sich einfach fallen.
Davon gibt's dann auch so ein cooles Video demnächst.
Lässt sich einfach fallen, come on.
Nee, also ich würde dann auch was Cross-Spezifisches nehmen und zwar... Ich hatte ja letztes Jahr auch selber ein Cross-Team und da gibt es eine Fortsetzung von dem Team, das heißt Shop for Cross Beer Racer Team. Und da fährt auch ein Junior von mir, der dieses Jahr in meinem Straßenteam war, der Matteo Oberteicher. Auch ein cooler Typ, auch ein bisschen strange manchmal, aber lustig auf jeden Fall. Und genau, folgt denen.
Ich nehme heute mal... wir hatten heute schon mal die Rede davon und Andi kann vielleicht auch noch was dazu sagen. Den Maurice Ballerstedt als Instagram-Tipp. Den absolut härtesten Nachwuchsfahrer Deutschlands. Andi, füll das nochmal aus.
Das ist der größte, also wenn man jemanden als Atze bezeichnet, dann würde ich, glaube ich, ihn als Atze bezeichnen.
Ja, Junge, ich glaube, der wohnt in Köpenick. Das ist da oben, das ist so richtig Atzentown da oben in Berlin, ne?
Also, ja, das ist für mich,
da kann dir mein Bruder, müssen wir meinen Bruder mal dazu holen, weil der war ja mit dem auf der Schule, der kann dir Geschichten erzählen, das ist, da fällt es vom Glauben ab, was da oben in Köpenick abgeht in Berlin. Ne? Also, ja, das ist eigentlich so,
Teaser ist mal so ein bisschen
an. Das ist so eine Rentnergegend, aber das ist so richtig atzig da oben, ey. Richtig atzig.
Ja, für mich ist es einfach der Jizzes des deutschen Nachwuchs.
Auf jeden Fall.
Radsport.
Also, man wird auf jeden Fall ganz gut bespaßt jeden Tag mit Instagram-Stories. Und ich glaube, er ist Zweiter geworden in der Bundesliga dieses Jahr? Stimmt das?
Genau, Zweiter wird er, ja.
Zweiter. Also kann er dann auch noch halbwegs Rad fahren?
Ja, der ist
schon nicht
schlecht.
Baller. Paul sagt, er trainiert zu viel.
Ja, der ist auch
das
nur im Fitnessstudio.
Genau, also laut Instagram trainiert er auch nur und isst nur Protein.
Und ich weiß auch nicht, was er da für Übungen macht, wie das gut für einen Radfahrer sein soll. Ich habe mir das eben
Army
angeguckt und das ist einfach nichts für einen Radfahrer. Hör auf damit.
Okay, alle Maurice
Ballerstedt. Jetzt hast du Coaching-Advice bekommen vom
ja,
Mega-Coach.
Der Junge braucht keinen Triebzeps zum Radfahren. Das wäre mir neu.
Songs
der
jetzt.
Der braucht für andere Dinge.
Ja, dann hau mal einen raus, Musik-Tipp. Basti.
Ich hab meine Techno-Playlist aufgemacht wegen Cross und dumme Hymnen, Techno-Hymnen. Von mir gibt's Kernkraft 400 von Zombie Nation. Alle mal reinhören, kennt man sofort. Auch aus dem Fußballstadion.
Ich muss übrigens auch sagen, dass ich Digi Agostino, wie der heißt, oder Agostino, ich dachte, das Lied wäre echt scheiße und jetzt habe ich das schon ein paar Mal gehört und ich finde es mittlerweile ziemlich geil. Ein scheiß Ohrwurm, ey.
Ist das echt? Ey, Digi Agostino ist der Hammer. Hier war letztens so ein Skandal in Köln, da hat er im Bootshaus ein Konzert gegeben und dann war er das aber gar nicht. Da haben die einen dahingestellt, der so ähnlich aussah wie er. schon, aber irgendwie viel jünger war.
Und, ja, geil.
Aber es hat erstmal auch so keiner so richtig gerafft, aber es gibt so Filmaufnahmen davon. Dann haben sich irgendwelche Hardcore-Gigi D'Agostino-Fans im Nachhinein beim Veranstalter beschwert und mussten dann irgendwie Geld zurückzahlen.
Ja, wer jetzt ich, du?
Erzähl. Nee, mach du mal. Du wohnst ja jetzt in Berlin, du hast den heißeren Tipp.
Nee, der ist auch ziemlich oldschool. Vielleicht kennt ihr den ja sogar noch. Tuk Tuk und Sufi O mit Day of Mine.
Hab ich
ja, kennst du nicht mehr.
Gehört.
Tuk Tuk und Sufi O. Ja, doch, ja, hör mal, den Song kennst du, hundertprozentig.
Ja, Marcel, hast du noch einen Tipp?
Ja, wir haben ja schon mal ein bisschen Crossrennen, auch schon mal ein bisschen weiter in Tschechien oder in Italien oder in der Schweiz. Und da bin ich mit meinem Mechaniker immer mit unserem Camper unterwegs und wir haben eigentlich jedes Jahr so ein Lied, was unser Lied ist der Saison dann. Und ich glaube, dieses Jahr wird das auf jeden Fall Electricity von Dua Lipa. Und es geht ganz gut ab. Ansonsten kann ich noch empfehlen, extra ein Lied wurde extra für Staufi umkomponiert, damit der sich auch wohlfühlt bei den Crossrennen. Das ist von den Romeos, Viva de Cyclocross. Kann man bei YouTube finden.
Ist das so wie Viva Colonia dann?
So ähnlich, ja.
Okay.
Von dem wieder mal geklaut. Den Romeos.
Ja, wir kommen auf jeden Fall mal vorbei und hören uns das dann an bei dir. Das ist ja auch beim Cross
ja,
so
ich
relativ
euch an der
wichtig.
Strecke sehen, auf jeden Fall.
Da können wir doch mal vielleicht nochmal
jetzt deutsche Meisterschaft würde ich
rausspringen und wieder zurück.
Diesen klein machen.
So Warmfahren ist beim Cross wahrscheinlich gar nicht so unwichtig, ne?
Warmfahren kann man sich schon mal, ja. Da gehen die beiden Meinungen aber auch auseinander. Also Mathieu, der ist meistens 20 Minuten vom Start noch damit beschäftigt, seine Schuh zu suchen oder so. Der macht das mit dem Warmfahren eher weniger, aber dann gibt es auch andere, die das sehr ernst nehmen. Und ich bin jetzt auch nicht einer, der wirklich unter Rolle fällt, wenn er sich warm fährt, aber ich muss auf jeden Fall mich schon ein bisschen warm fahren. Sonntag bin ich zum Beispiel, jetzt wo das Wetter gut war, noch eine Runde auf der Strecke gefahren vor dem Rennen, echt unmittelbar vom Start und auch ein bisschen schneller. Und ja, anscheinend war es ganz gut.
Aber Jungs, ja. Ich will mal kurz reinwerfen, wollen wir uns bei der Deutschen Meisterschaft treffen? Da sind alle da. Da ist der Philipp auch da. Der macht irgendwas mit dem Veranstalter wahrscheinlich.
Wo ist
der? Irgendwo
in Ostdeutschland wieder, ne?
In Kleinmachnow, bei Berlin, Junge. Das ist hier also wirklich vor der Haustür in Berlin.
Das ist um die Ecke für die Staufe.
Da kannst du das Auto anlassen.
Die DMs auch immer ganz um die Ecke. Die sind immer irgendwo in Sachsen oder in Berlin. Also da freue ich mich immer, wenn dann endlich mal ein Heimrennen ist quasi.
Lass erst mal irgendwo in Belgien
endlich
treffen.
Mal ein Rennen in Deutschland,
drauf.
Wo man nicht so weit fahren muss.
Ja, aber Paul, nur wenn du dann eine Party da organisierst.
Mach ich.
Ja, wir bringen alle Besenwagen-Follower mit. Und dann ist da aber auch ein Zelt mit Bier und Techno.
Ja, das Zelt kann ich nicht garantieren. Aber ich kann eine Party garantieren.
Wir haben viel vor.
Okay, dann hau ich noch kurz einen Song raus hier. St. John und Reflex. Und ich habe noch einen anderen Tipp. Keine Musik und kein Social Media Account. Und zwar ist der erste Filmtipp, den ich hier gebe im Besenwagen.
Oha.
Passend zu der ganzen Belgien-Atmosphäre hier von Crossrennen. Und der Film heißt Die Beschissenheit der Dinge. Spielt in Belgien, hat so entfernt was mit Radsport zu tun. Die spielen da unter anderem die Tour de France des Saufens. Muss man sich mal angeguckt haben. Vor allen Dingen, wer schon mal in Belgien auf einem Radrennen war, kann den Film ganz gut fühlen, glaube ich. Ja, vielleicht zum Abschluss, Marcel, kurz bevor wir uns hier verabschieden. Wir geben unseren Gästen ja auch immer die Chance, jemanden Neuen zu nominieren, den wir hier mal einladen sollen, können, dürfen, wie auch immer. Wir haben ja eben gehört, es gibt ja gar nicht mehr so viele deutsche Crossfahrer, aber muss auch kein Crossfahrer sein. Fällt dir da einer ein?
Ja, es werden natürlich immer die bekannteren Leute auch, also abgesehen von mir jetzt, hier eingeladen. Aber wenn man vielleicht mal das Ganze aus einer anderen Perspektive sehen will, aus dem Bauch des Feldes, sagen wir mal, kann ich euch den Richard Weinsheimer empfehlen. Der fährt beim Florian Monreal im Team und der wird ja auf jeden Fall gut Farbe reinbringen. Das wird auf jeden Fall eine lustige Folge, denke ich. Wenn der dabei ist, wird euch nie langweilig.
Ist er auch da bei dir aus der Ecke oder woher kennst du den?
Nee, aus der Koblenzer Ecke. Den habe ich damals kennengelernt, als ich ein Jahr bei Florian im Team gefahren bin.
Vielleicht machen wir mal so eine Folge mit dem ganzen Team von denen, weil da haben wir jetzt schon den zweiten.
Können wir ja demnächst machen.
Zweiten Nominierten.
Wir können da ja demnächst Recherche betreiben.
Ja, okay, dann schreiben wir uns das mal auf und Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir dir noch alles Gute für die restliche Cross-Saison.
Einmal sind wir auch dabei auf jeden Fall.
Ja. Dann bitte gut fahren. Wir schreiben dir das jetzt
nochmal. Ach, musst du nicht. Scheißegal. Vorher. Hauptsache bist da.
Schalt am besten nicht vorher.
Hauptsache dann, du hast Spaß.
Naja, mal sehen. Ja. Sucht euch mal ein Rennen aus und dann sage ich, ob ihr da kommen dürft.
Okay, alles klar.
Sehr gut.
Ja, war geil, dass du da warst. Und wir sind raus. Tschö.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao.